Kannst du vielleicht zum Einstieg nochmal sagen, welche Rolle das Thema Immobilien und Wohnen für eure Kunden hat und für euch als Sparkasse Bremen?
Rein ertragsmäßig ist das das zweitwichtigste Produkt der Sparkasse, neben Firmenkundenkredite. In der Kombination Wahrnehmung, Reputation, Kundenbindung ist es wahrscheinlich das wichtigste Produkt für die Sparkasse. Wir sagen immer, unser Geschäftsmodell ist nicht Bank, sondern unser Geschäftsmodell ist Bremen. Wir investieren in die Stadt Bremen. Die Gefahr ist natürlich, das ist heute schon so, für viele Produkte kann die KI, noch nicht gesetzlich erlaubt, aber rein technologisch kann die KI heute schon besser beraten als der Durchschnittsberater, egal welcher Bank. Das heißt, die Frage wird sehr schnell, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, schätze ich mal, präsent sein. Was ist überhaupt die Zukunft der Beratung? Wir glauben weiterhin sehr stark, es gibt eine Zukunft. Und zwar, das basiert auf Vertrauen. Wir glauben, das dauert noch ein bisschen. Das darf nicht aber die Grundannahme sein. Selbst diese Annahme müssen wir ständig in Frage stellen. Und parallel ein Modell schaffen, wo wir das eine tun können, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir sind technologisch so weit, dass wir die Kunden mitnehmen können, die die Beratung nicht mehr brauchen.
Herzlich willkommen zu Immokaiser, eurem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler. Mein Name ist Robert Kaiser und wir tauchen jetzt gemeinsam in die Welt des Immobilienmaklers ein.
Mein Gast heute ist Pranjal Kothari, Chief Digital Officer der Sparkasse Bremen und in der Funktion verantwortlich für die Digitalisierung der Sparkasse Bremen. Der Pranjal ist Vordenker in der Sparkassenwelt, wenn es um Digitalisierung geht, hat eine unglaublich spannende Vita auch bei der Boston Consulting Group, UniCredit, Planet Home, waren unter anderem Stationen und die bringt da ein, die Erfahrung in die Sparkasse Bremen. Ich freue mich heute über Digitalisierung, Immobilien und Finanzen zu sprechen. Mit dir, lieber Pranjal, herzlich willkommen im Immokaiser-Podcast.
Vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich heute mit dir austauschen darf zu dem enorm wichtigen Thema aus Sicht der Sparkassen, die Zukunft der Immobilie und der Immobilienfinanzierung.
Ja, wir starten in dem Podcast immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, die besteht aus 3 Fragen. Frage Nummer 1 ist, wo lädst du außerhalb deiner eigenen 4 Wände deinen Akku auf?
Ich mache im Sommer ganz gerne Radfahren und sonst zwar innerhalb der eigenen 4 Wände, aber viele Bücher lesen und mache generell abwechslungsreiche Urlaube. Da ist alles dabei, von Städtereisen, Wandern, einfach am Strand liegen, alles Mögliche mit dabei.
Hast du einen Reisetipp für uns?
Für die Menschen, die es noch nicht gemacht haben, unbedingt Island. Ist das schönste Land, das ich je gesehen habe. Und einfach Auto mieten und durch die Inseln durchfahren.
Wie lange ist das her, dass du es gemacht hast?
2 Jahre her. Und war enorm interessant. Alle paar Kilometer gibt es eine komplett andere Landschaft. Man würde denken, Vulkanlandschaft mit vielen Wasserfällen. Und der Gletscher kann gar nicht so viel unterschiedlich sein. Aber da ist so viel Vielfalt. Kann ich nur jedem empfehlen.
Ja, steht tatsächlich auch auf meiner Liste und würde ich auch gerne mal hinfahren, war aber noch nicht dort. Das heißt, werde ich gerne dann vielleicht ein bisschen höher priorisieren, dass ich da noch schneller hinkomme. Hast du selber Immobilien?
Ja, schon ein paar.
Und dementsprechend Kapitalanleger?
Bei mir war es eine interessante Entwicklung. Ich habe nie als Investment in Immobilie gekauft, sondern immer für die Eigennutzung. Und da ich jobmäßig ein bisschen hin und her auch umgewandert bin, habe ich dann die bereits gekauften Immobilien dann als Kapitalanlageobjekt auch dann vermietet.
Wo kommst du ursprünglich her?
Ursprünglich aus Indien, bin aber jetzt seit dem Jahre 2000 in Deutschland.
Und in Deutschland, was ist da dein Hauptanker gewesen als Ort?
Die längste Zeit habe ich in München verbracht, also 14, 15 Jahre insgesamt. Und sonst verteilt über Frankfurt, Berlin und die letzten 6 Jahre jetzt natürlich in Bremen.
Ja. Ich wollte tatsächlich mal in Indien studieren, in Hyderabad. Das war auf meiner MBA-Liste ganz weit oben, aber ich habe mich dann schlussendlich für Dublin entschieden.
Auch ein schöner Ort.
War auch eine gute Wahl, genau. Und auf einer Baustelle, wie kannst du dort unterstützen?
Gar nicht. Also ich kann ein bisschen heimwerkermäßig ein bisschen was machen, aber bin kein Profi.
Pranjal, dann stell dich doch mal bitte selber vor, was sollten unsere Podcast-Hörer über dich wissen?
Mich bewegen ganz stark die Themen Kunden nutzen und wie wir als Sparkassen in einer Welt, die sich immer schneller dreht, wo immer mehr neue Wettbewerber und Angebote auf unsere Kunden zukommen, weiterhin relevant bleiben für unsere Kunden, für die eine Wichtigkeit haben, weil wenn wir es nicht schaffen, braucht man uns irgendwann mal nicht mehr. Das sind die Themen, die mich am meisten bewegen.
Und gibt es noch was Wissenswertes über deinen Werdegang? Ich hatte eben auch in der Vorstellung ein bisschen was erwähnt. Wo würdest du es ergänzen?
Ich habe mein ganzes Leben lang für oder in Auftrag von Finanzdienstleistern gearbeitet, als Berater, auch am Anfang meiner Karriere. Die Themen waren sehr vielfältig. Das waren ganz viele Strategiethemen. Ich war lange Investmentbanker, habe ganz viel Change-Themen gemacht, war in der Personalabteilung, habe alles Mögliche durchgemacht, viel Prozessoptimierungen gemacht. Das waren immer Themen, wo es darum ging, wie kann ich für mein Unternehmen den nächsten Schritt schaffen. Ganz viele Change-Themen, ganz viele strategische Weiterentwicklungsthemen. Und das macht mir ganz viel Spaß.
Das kommt auf jeden Fall rüber. Wir sitzen ja hier tatsächlich auch im, wie nennt ihr das eigentlich?
Der Campus Space.
Im Campus Space der Sparkasse Bremen. Hier sitzen auch Startups. Das ist eine Open Space, New Work Kultur, die hier auch sichtbar und erlebbar wird. Sprechen wir vielleicht gleich an der einen oder anderen Stelle nochmal drüber. Und von daher, das, was du gerade angesprochen hast, dass Veränderung dich antreibt und immer ein wichtiges Momentum war in deinem Leben, das spürt man auch, glaube ich, hier. Ich nehme das zumindest so wahr, dass hier Digitalisierung und Finanzen und Menschen zusammenkommen und dass das eine sehr kreative Atmosphäre hier auch ist. Wenn wir über Digitalisierung sprechen, sprechen wir auch viel über KI und Technik, aber was ist Digitalisierung für dich eigentlich darüber hinaus?
Die Technik und die Technologie ist für mich immer zweitrangig, sondern der Kundennutzen muss immer an erster Stelle stehen. Es reicht nicht, wenn ich eine geile, sorry für die Wortwahl, Technologie habe, die das den heißesten neuen Scheiß, aber wir vergessen, für wen wir es machen und warum wir es machen und welches Problem wollen wir damit nutzen, dann das sind die Themen, die meistens nicht erfolgreich sind. Das heißt, die Digitalisierung muss kann nur ein Tool sein, ein Zweck, ein Zwischenziel sein zu dem Zweck, wie können wir das Leben unserer Kunden einfacher machen, besser machen? Wie können wir die Probleme unserer Kunden lösen?
Das macht die Sparkasse Bremen schon seit 200 Jahren. Ihr feiert dieses Jahr hier großen Geburtstag. Ich sehe hier auch große 200er-Zahlen herumstehen. Das heißt, ihr habt das ja in den letzten 200 Jahren offensichtlich erfolgreich gemacht. Aber die Frage ist natürlich, wie geht es in den nächsten 200 Jahren weiter? Was unternehmt ihr da neben der Installation eines Chief Digital Officers, um das sicherzustellen?
Interessanterweise, wir glauben fest dran, die Basis unseres zukünftigen Erfolgs liegt auch in unserem DNA, das von unserer Vergangenheit kommt. Nämlich, warum gibt es die Sparkassen? Die Sparkassen sind diejenigen, die vor 200 Jahren damals erfunden wurden als Bürgerinitiativen, um das hart ersparte Geld von vielen, vielen Menschen einzusammeln, das sicher aufzubewahren, Verzins anzulegen und mit diesem Geld die lokale Wirtschaft zu finanzieren. Das heißt, obwohl es den Begriff damals noch nicht gab, wir waren schon damals ein Netzwerk. Und wir haben eine Plattform, um wieder ein paar digitale Begriffe zu verwenden, zur Verfügung gestellt, damit Transaktionen stattgefunden haben, die ohne uns nicht stattgefunden hätten. Und wir haben das Wichtigste, zwei Probleme gelöst. Einmal für viele, viele Sparer, das Geld sicher aufzubewahren, sodass dann nicht für Glücksspiel und Alkohol ausgegeben wurde, sondern sicher für einen schlechten Tag aufbewahrt wurde und eben das Bedürfnis der lokalen Wirtschaft nach Finanzierung. Und wir haben beides zusammengebracht. Und unsere Zukunft sehen wir auch darin, dass wir eben diesen DNA weiterdenken und moderner denken. Das heißt, wie können wir in einer Welt, die sich immer schneller dreht, auch nicht nur für uns, sondern auch für unsere Kunden, wo unsere Kunden neue Probleme haben, die sie gestern auch nicht hatten, eben neue Lösungen für diese neuen Probleme finden. Neue Netzwerke schaffen, die heute einfach technologisch ermöglicht, ganz anders sein können als vor 200 Jahren oder auch vor 5 Jahren. Und das für unsere Kunden und für die Stadt, für die Region ermöglichen.
Total nachvollziehbar. Die Frage ist ja dann, wie man das dann übersetzt bekommt. dass es dann auch für die Menschen, die eure Kunden sind, ihr habt unglaubliche 47% Marktanteil, habt ihr in eurem Geschäftsbericht, wo ich ein bisschen drin geblättert habe, nachgelesen. Also ihr erreicht ja hier ganz, ganz viele, viele Menschen. Wie wollt ihr das in Zukunft auch sicherstellen?
Ja. Das ist zugleich ein Segen als auch eine Verantwortung. Wir sind enorm dankbar, dass unsere Kunden uns so viel Vertrauen schenken. Die 47% sind übrigens Marktdurchdringung, nicht Marktanteil.
Ah, okay.
Kleiner Unterschied, aber nicht so schlimm. Das bringt mit sich auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Und zwar, und daraus wollen wir auch unseren zukünftigen Erfolg uns erarbeiten. Wir sind dafür da, das Leben unserer Kunden einfacher zu machen und die Probleme unserer Kunden zu lösen. Das heißt in dem Fall ein paar Grundprinzipien, die sind in Doing nicht immer einfach, aber wenn wir uns von denen leiten lassen, sind wir zukünftig auch genauso erfolgreich. Und zwar, die Grundprinzipien sind, wir lösen Probleme für unsere Kunden. Dass wir eine Baufinanzierung verkaufen oder Versicherung oder Girokonten ist nur eine Nebensache. Also wenn wir diesen Fokuswechsel hinkriegen, dann haben wir schon einen großen, großen ersten Schritt geschafft. Das Zweite ist, folgt automatisch daraus, wenn sich die Probleme meiner Kunden weiterentwickeln, dann muss sich mein Lösungsspektrum auch weiterentwickeln. Sonst bin ich irgendwann mal irrelevant. Der dritte Schritt ist dann, meine Kunden haben immer das beste Produkt verdient. Ich kann mein Geschäftsmodell nicht darauf bauen, dass ein Kunde, der mir vertraut, das bis auf die Ewigkeit tut, beziehungsweise es gibt auch einen Grund, warum meine Kunden mir vertrauen. Das ist, weil ich über einen langen Zeitraum für meine Kunden gute, solide, tolle Produkte angeboten habe, die auch relevant für unseren Kunden sind, im Sinne von, die lösen die Probleme der Kunden. Das heißt, wenn ich aufhöre, gute Produkte anzubieten, das muss nicht, jedes einzelne Produkt muss nicht der Marktbeste sein, aber in der Gesamtheit muss es so gut sein, dass die Kunden sagen, wir bleiben bei der Sparkasse. Und das müssen wir viel besser hinkriegen als in der Vergangenheit.
Kannst du dafür mal ein Beispiel nennen, wo du quasi vom Produktanbieter zum Problemlöser wirst, zumindest im Kopf der Mitarbeiter, die das Ganze ja transportieren müssen zum Kunden?
Ich kann zwei Beispiele nennen, einmal für unsere Privatkunden, einmal für unsere Firmenkunden. Ich fange an bei unseren Firmenkunden, weil wir hier im Campus Space sitzen und genau hier finden die Workshops statt. Wir gehen viel stärker in die strategische Beratung unserer Firmenkunden. Was heißt das? Wir haben einen Zugang zu unseren Kunden, die viele andere Dienstleister nicht haben. Wir sehen alle Zahlen. Wir sind direkt dran an die Gesellschafter, an die CEOs und CFOs. Und dadurch können wir deren Probleme viel schneller entdecken. Wir stellen fest, sie haben dieselben Probleme wie wir auch teilweise. Digitalisierung, Fachkräftemangel, ESG-Nachhaltigkeit, für die sie auch teilweise ähnliche Lösungen suchen wie wir auch. Das heißt, wieder das Thema Netzwerke schaffen. Wir bringen unsere Kunden unter sich zusammen, die ähnliche Probleme haben und gemeinsam suchen wir nach Lösungen. Oder wir bringen diese Kunden gemeinsam zusammen mit anderen Kunden, die Lösungsanbieter sind. Gutes Beispiel ist Cybersicherheit zum Beispiel. Großes Thema für viele Mittelständler. Das haben sie gar nicht auf dem Radarschirm, bis sie irgendwann mal einen Tag gehackt werden und dann ganz große Probleme haben. Und da arbeiten wir mit Partnern zusammen. Wir sind keine Cybersicherheitsexperte. Wir haben aber die Kundenbeziehung. Unser Lösungsanbieter, der natürlich auch unser Kunde ist, hat die Kundenbeziehung nicht, aber kann natürlich cybersicherheitsmäßig ganz viel anbieten. Wenn wir beides zusammen kombinieren, wir haben den Zugang zu Kunden, wir können die Probleme verstehen und an den richtigen Partner weiterleiten. Das Ähnliche dann auch im Privatkundengeschäft. Das sind ganz viele Lösungen, die wir ausprobieren, auch im Immobilienbereich. Ein tolles Produkt ist Flexi, kann ich hier vielleicht auch als kleine Einwerbung erwähnen. Flexi löst ein Problem für jüngere Kunden. Vor allem die Sparkassen machen sich ganz viele Sorgen, wie können wir nicht nur die älteren Kunden, sondern auch vor allem die jungen Kunden, die ganz anders unterwegs sind, digital unterwegs sind, auch ganz viel flexibler auf neue Angebote reagieren, langfristig zu uns binden. Ein Problem, das junge Kunden haben, ist, wenn sie einen Immobilieneigentumswunsch haben, sind sie sehr oft eigenkapitalmäßig noch nicht so weit, dass sie das Eigenkapital investieren oder bereits eingespart haben. Oder sie wollen sich noch nicht so früh im Leben festlegen, weil sie nicht wissen, wo bin ich in 3 Jahren, mit wem bin ich zusammen, in welchem Job, in welcher Stadt überhaupt. Da sagen wir als Sparkasse, eure Sparkasse kauft die Immobilie für euch über eine Tochtergesellschaft, also Flexi in dem Fall. Ihr dürft Probe wohnen zu einer ortsüblichen fairen Miete und ihr habt vertraglich die Option, innerhalb der nächsten 5 Jahre zu entscheiden, jederzeit innerhalb der nächsten 5 Jahre, ob ihr weiter zur Miete wohnen wollt, ob ihr die Immobilie zurückgeben wollt und wegzieht, ob ihr die Immobilie kaufen wollt, dann kriegt ihr natürlich von uns eine Finanzierung. Oder wenn ihr ein bisschen Liquidität zur Verfügung habt oder ein bisschen Geld von der Oma geerbt habt, die Immobilie teilt kaufen wollt, zum Beispiel 3 Quadratmeter eurer Küche. Und wenn ihr die 3 Quadratmeter eurer Küche kauft, bei einer 100 Quadratmeter Wohnung, dann verringert sich die monatliche Miete auch um die 3%. Und das ist ein tolles Produkt für unsere Kunden. Damit können junge Kunden ganz anders anbinden und langfristig an uns binden, als vorher der Fall war.
Ja, also verstehe ich. Aber da nochmal reinzugehen, vom Ansatz finde ich das auch super eingängig, jetzt auch vor allen Dingen das Thema Strategieberatung bei den Kunden da auch reinzugehen und die auch miteinander zu vernetzen. Das erfordert ja zum einen, dass ihr auch eure Mitarbeiter dahin bringt, diese strategische Beratung auch ausführen zu können. Und Netzwerke schafft ihr wahrscheinlich auch über Eventformate darüber hinaus, ne, dass ihr eben auch über unterschiedliche Eventformate die Menschen miteinander zusammenbringt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Du bist ja nicht von heute Firmenkundenberater und morgen strategischer Berater. Vielleicht auf der Visitenkarte ein schneller Wechsel?
Ja. Das ist natürlich ein Prozess. 200 Jahre Erfolg und stolze Historie gehen natürlich nicht über Nacht weg. Das gilt aber genauso für unseren Mindset. Das heißt, ein langer, teilweise auch langwieriger Prozess, wo wir unser Selbstbild anpassen müssen, eben weg von Finanzberater hin zu Problemlöser für unsere Kunden. Und da sind wir unterwegs, da sind wir lange nicht am Ziel, werden auch die nächsten 5 Jahre nicht am Ziel sein, beziehungsweise bis dahin hat sich das Ziel natürlich auch weiter verschoben. Aber wir glauben, wir sind auch gut auf dem Weg. Wie fängt es an? Das erste ist eine klare Strategie und eine klare Vision, wo wir hinwollen. Das zweite ist, die richtigen Spezialisten dafür zu schaffen. Also wir haben sowohl im Privatkunden- als auch im Firmenkundenbereich Menschen, die sich nur um in unserem internen Sprachgebrauch Beyond Banking Themen kümmern. Also eben Themen oder Produkte, die nicht klassischerweise Bankprodukte als Lösung haben. Und dann geht es um ein Modell, und das ist das Schwierigste, die Interaktion zwischen den Generalisten, also den Firmenkundenbetreuer oder Privatkundenbetreuer und den Spezialisten zu schaffen. Weil es dort eben um den Mindset und die Interaktion zwischen Menschen geht. Und da haben wir noch einige Hausaufgaben zu erledigen.
Was ist so, kannst du uns mal ein Gefühl dafür geben, was ist so die größte Challenge, die ihr dabei habt? Auch Widerstände, wo stößt ihr auf Widerstände?
Wir haben natürlich, die Sparkassen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Und auch bei unseren Mitarbeitenden haben wir von bis alle möglichen Sorten. Das heißt, manche gehen die neue Strategie sehr gut mit. Da macht es jedes Mal Spaß und macht mich stolz, mit den Menschen zu reden. Bei anderen, die gehen teilweise mit und wiederum anderen tun sich sehr schwer damit. Das heißt, das ist ein Mindset- und Menschenthema. Das Menschenthema ist hauptsächlich, es gibt Produkte, die ich gut kenne, wo ich mich wohlfühle, die der Kunde auch braucht, natürlich. Der Bedarf nach Finanzprodukten geht nicht weg damit. Und wie komme ich dazu oder wie kommen wir als Sparkasse dazu, dass ich neben diesen Produkten auch andere Produkte ansprechen kann, wo ich selbstverständlich diese Expertise nicht habe, die ich seit 15, 20, 30 Jahren aufgebaut habe, bei einem Kredit zum Beispiel. Und eben, das ist eine lange Reise, wo wir Menschen mitnehmen müssen, auch die Zusammenarbeit zwischen den Experten und den Generalisten besser machen müssen. Letztendlich ist aber der Gedanke, wie kann ich für meinen Kunden noch ein paar zusätzliche Probleme lösen, die ich gestern nicht lösen konnte.
Ja, danke dir. Du hattest jetzt gerade auch schon Flexi einmal erwähnt. Kommen wir gerne auch gleich nochmal dazu. Ich würde gerne vorher noch so ein bisschen mehr über die Sparkasse Bremen aussprechen. Kannst du uns nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten nennen? Wie groß ist die Sparkasse Bremen? Was dreht ihr so im Jahr?
Ja, natürlich gerne. Wir haben 400.000 Privatkunden, ca. 30.000 Geschäfts- und Gewerbe- und Firmenkunden. Wie du schon erwähnt hattest, wir haben so ungefähr 47-48% Marktdurchdringung bei den Privatkunden, etwa über 60% bei den Firmenkunden. Also wie viele andere Sparkassen auch lokal schon, können wir schon was bewegen. Das machen wir mit einem tollen Team. Wir haben 1300 Menschen und eine Bilanzsumme von 15 Milliarden Euro grob. Wir haben die letzten 2 Jahre ja auch ganz viel Glück gehabt und das Vertrauen unserer Kunden geschenkt und auch gute Gewinne erzielen können. Parallel haben wir in den letzten Jahren ganz viele innovative Geschäftsmodelle gestartet. Mittlerweile auch 7 Tochtergesellschaften, die in den letzten 5 Jahren gestartet worden sind, die auch teilweise sehr gut, teilweise okayisch funktionieren.
Ja. Du hattest jetzt eben Ertrag auch kurz angesprochen. Es sind, glaube ich, so um die 100, zwischen 125 und 130 Millionen Euro Ergebnis vor Steuern.
Ist das richtig? Vor Steuern, ja. Richtig, vor Steuern, genau. Ja.
Und ist natürlich auch eine tolle Ertragskraft, auf der man auch in dieser Situation dann auch seine eigene Zukunft gut gestalten kann. Du bist im Jahr 2019, glaube ich, zur Sparkasse Bremen gekommen, seit 2020 im Vorstand der Sparkasse Bremen. Welche Ressorts verantwortest du als Digitalisierungs-Officer? Ja, gibt's noch weitere Themen?
Ja, also die übliche Ressortverteilung gibt es natürlich auch bei uns. Bin neben dem Hauptthema Digitalisierung zuständig dann für die normale IT, auch immer Auga, IT, Compliance, Facility Management, also das Gebäude oder die Gebäude, kurz gesagt, alles, was schiefgehen kann, liegt bei mir.
Okay, ja. Aber Digitalisierung ist ja dann auch eine totale Schnittstellenaufgabe. Das heißt, da ist natürlich auch eine sehr intensive Interaktion mit deinen Vorstandskollegen und insgesamt ins Haus nötig. Ja.
Ja. Auf jeden Fall. Und da habe ich auch ganz viel Glück. Wir haben auch ein Vorstandsteam, das sehr, sehr gut zusammenarbeitet. Wir sind 100% einig, was unsere Strategie und unsere Vision angeht. Und deshalb ist die Zusammenarbeit auch sehr angenehm und zielgerichtet. Zudem, das nicht nur auf der Vorstandsebene, sondern auf alle Ebenen, beziehungsweise wir haben seit 5 Jahren auch eine leicht innovative Organisationsstruktur. Weiß nicht, ob du es weißt, wir haben keine Hierarchien mehr in der Sparkasse. Bis auf den Vorstand haben wir alles abgeschafft. Und das führt auch dazu, dass wir deutlich agiler, crossfunktional zusammenarbeiten können in Teams, wo es viel mehr um die besten Ideen und die beste Entscheidung aus Sicht der Sparkasse geht und wenig Silo-Denken und interne Politik.
Mhm. Und seit wann seid ihr jetzt auf dieser neuen Struktur unterwegs, in dieser Netzwerkstruktur?
Seit 5,5 Jahren mittlerweile. Also direkt nach meinem Anfang haben wir auch mit der Struktur, in die Umsetzung gegangen. Blöderweise natürlich 1 Monat, bevor Corona dann ausgebrochen ist. Das hat überhaupt nicht geholfen. Aber mittlerweile sind wir sehr, sehr gut unterwegs.
Was sind so Kernelemente dann dieser Struktur, die ja total ungewöhnlich ist für eine Sparkasse? Gibt es noch eine andere Sparkasse, die diese Struktur auch fährt?
Mittlerweile sind einige Sparkassen, die ersten Schritte machen. Soweit ich weiß, ist noch keine so konsequent so weit gegangen, aber einige, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich glaube, persönlich ist eine Frage der Zeit, bis andere das auch machen. Für uns war, vielleicht bevor ich zum Was gehe, das Warum mit 2 Sätzen erwähnt,
ja, klar.
Kommt immer aus dieser Perspektive, wie können wir für unsere Kunden was Besseres machen. Und wir haben gemerkt, weil sich alles ein bisschen schneller dreht und die Welt sich ein bisschen schneller verändert, sind dann unsere alte Entscheidungsstrukturen nicht mehr zeitgemäß gewesen. Das waren die üblichen Informationssilos, wo sehr viel in jedem Schritt herausgefiltert wurde. Die Informationswege waren sehr langsam und langwierig. Und die Menschen, die mit Kunden geredet haben, also auch das beste Gefühl für die Kunden Probleme hatten, haben ganz wenig Entscheidungen getroffen. Die Menschen, die viele Entscheidungen getroffen haben, haben ganz wenig Kundenkontakt gehabt. Mal ab und zu mal auch nie im Leben einen Kunden gesehen gehabt. Und wir haben gesagt, das kann eigentlich nicht gut gehen. Gedacht, getan. Wir haben gesagt, wir wollen, dass so viele Entscheidungen wie möglich in den Teams stattfinden, wo auch die Expertise und der Kundenkontakt ist. Das heißt, wir haben die ganzen Entscheidungsstrukturen vereinfacht. Eine logische Nachfolge war, wir haben auch die Hierarchien dann nicht mehr gebraucht, weil die Entscheidungen in Teams selbstständig getroffen wurden. Das heißt, wir haben selbstorganisierte Teams, die allermeisten Entscheidungen schon treffen können. Grundsätzlich sagen wir intern 4 Regeln. A, jeder von uns darf jede Entscheidung treffen. B, keine Entscheidung zu lassen Dritter. Da muss sich diese dritte Person dann auch mit einbinden in die Entscheidung. 3, die Entscheidung sollen nicht zur Eigenoptimierung dienen, sondern immer im Sinne der Sparkasse und im Sinne der Kunden sein. Und 4, jeder von uns hat die Möglichkeit, einen Einwand zu äußern. Das heißt, wenn die Entscheidung für die Sparkasse in meiner Wahrnehmung schlecht ist, nicht, haben wir nie gemacht, haben wir kein Budget, also das zählt nicht als Argumente, sondern harte Argumente, warum genau die Entscheidung für die Sparkasse schlecht ist, habe ich dann die Möglichkeit, aber auch die Pflicht, einen Einwand einzubringen. Und das ist natürlich ein sehr komplexes und kompliziertes Thema, aber in 4 Sätzen erklärt, ist es die Kurzversion.
Wozu hat das dann geführt am Ende des Tages? Du hast jetzt gesagt, wenn ihr vor 5,5 Jahren habt ihr das auf den Weg gebracht, dann kam Corona, gab es sicherlich nochmal eine Verzögerung sozusagen in der Akzeptanz und in der Umsetzung. Was sind aus heutiger Sicht zentrale Erkenntnisse?
Mehrere. Das erste, ich fange mit dem Negativen an, war und teilweise ist immer noch ein sehr schmerzhafter Prozess. Aber ein schmerzhafter Prozess, den wir sofort wieder machen würden, weil die Ergebnisse so toll sind. Wir haben es geschafft, dass viele Menschen aufblühen, mehr Verantwortung übernehmen, viele Teams in die Eigenverantwortung Entscheidungen treffen, die sie vor 5 Jahren nicht mal geträumt hätten. Die Entscheidungswege sind theoretisch viel einfacher und schneller. Meistens funktioniert es auch, manchmal auch nicht. Es hat auch immer wie immer mit Menschen zu tun. Das heißt, manchmal gerät man in die Versuchung, basisdemokratisch zu entscheiden. Das heißt, nicht die beste Entscheidung gewinnt, sondern die Entscheidung, hinter der man 50% plus 1 einsammeln kann. Und da achten wir auch als Vorstand immer drauf, dass eben das nicht überhand nimmt. Letztendlich können wir sagen, wir haben in den letzten 5 Jahren ganz viel Innovationskraft freigesetzt, ganz viel Eigenverantwortung freigesetzt, auch ganz viel Menschen die Möglichkeit gegeben, Sachen zu tun, worauf sie mehr Lust haben, wo sie auch ihre Stärken sehen und was natürlich auch der Sparkasse und unseren Kunden hilft.
Ja, und ihr müsst wahrscheinlich auch sehr intensiv auch da ins Coaching gehen, ne? Also das auch begleiten, nicht nur von Vorstandsseite, sondern eben auch ein eigenes Team wahrscheinlich in der Organisation, ja. Bis hin zu extern, die das Ganze auch unterstützen.
Das sowohl als auch. Wir haben am Anfang externe Coaches gehabt, die uns sehr stark unterstützt haben, ab und zu mal bei speziellen Themen auch noch, immer noch. Aber wir haben auch tolle, tolle Menschen bei uns, die sich weitergebildet haben, die allermeisten Themen super gut intern abdecken können. Nicht nur, sondern auch die Weiterentwicklung des Organisationsmodells. Wir sind jetzt bei der 3. Stufe gerade, wo wir deutlich stärker in die Cross-Funktionalität gehen. Das machen wir fast alles intern.
Mhm. Wenn wir jetzt das Ganze übersetzen Richtung Immobilien und Wohnen, kannst du vielleicht zum Einstieg nochmal sagen, welche Rolle das Thema Immobilien und Wohnen für eure Kunden hat und für euch als Sparkasse Bremen?
Rein ertragsmäßig ist das zweitwichtigste Produkt der Sparkasse, neben Firmenkundenkredite. In der Kombination Wahrnehmung, Reputation, Kundenbindung ist es wahrscheinlich das wichtigste Produkt für die Sparkasse. Das Thema Immobilien und Sparkassen kann man nicht unbedingt trennen. Wir sind in der gesamten Wertkette unterwegs. Wir sind lokal natürlich der größte Finanzierer für die Bauträger. Dort fing ich schon mal an, für die Immobilienhalter und Verwalter. Und dann auf der Privatkundenseite die ganze Kette mit Makler finanzieren, umfinanzieren, aber auch mit Modellen wie Flexi oder Sachwert, auch neuartige Lösungen, die wir dann auf dem Markt teilweise zum ersten Mal gebracht haben. Warum? Weil das auch für unsere Kunden ein enorm wichtiges Thema ist. Das Thema Wohnen und Leben. Immobilie ist nur ein Teil davon, sondern kein Kunde steht auf in der Früh und sagt, ich will heute eine Immobilienfinanzierung kaufen, sondern der Kunde will schön wohnen und gut leben. Und das sehen wir als unseren Auftrag und dort wollten wir immer mehr machen.
Findet sich dann auch das Thema Immobilien? Du hast jetzt gesagt, Immobilienfinanzierung, zweitwichtigste Ertragssäule, Baustein bei euch. Findet sich das dann auch in der Verzielung wieder? Und spielen vielleicht Ziele bei euch überhaupt noch eine Rolle, wenn in dieser neuen Struktur?
Ja, Wir haben, die Ziele sind sehr stark bottom-up bei uns. Es gibt Ziele natürlich, die werden auch gechallenged von unserem Vorstand, aber die sind weniger top-down und viel mehr bottom-up. Das vorab gesagt, selbstverständlich. Da haben wir auch sehr ambitionierte Ziele, was die Immobilienfinanzierung angeht. Wachsen dieses Jahr auch sehr stark, der Gesamtmarkt auch. Aber wir wachsen sogar noch ein bisschen stärker als der Gesamtmarkt. Also können auch aktuell Marktanteile gewinnen.
Und wenn ihr so auf Immobilienziele schaut, schaut ihr da nur in Anführungszeichen auf die Finanzierung oder spielt auch die Vermittlung und auch Flexi da eine Rolle?
Sowohl als auch. Das sind dann die Frage, ob wir auf der Gesamtsparkassenebene oder Konzernebene schauen oder auf Einzelteamebene. Das Immobiliencenter, das ist unser Immobilienfinanzierungsteam, hat natürlich den Fokus auf die Finanzierung selber. Unser Immobilienmakler hat den Fokus auf die Maklertätigkeiten und insgesamt für die Sparkasse haben wir einen Gesamtblick. Die Idee ist, dass wir von Zahlenverzielung wegkommen und zu einem ganz anderen strategischen Ansatz gehen. Wie kriegen wir es hin, dass der Kunde zwar fürs ganze Leben lang, in jedem Lebensabschnitt, zwar immer die Möglichkeit hat, aber nie das Bedürfnis spürt, von seiner Sparkasse wegzugehen. Das heißt, wir haben für jeden Lebensabschnitt die passenden Angebote für unsere Kunden.
Wenn ich so auf das gerade Vermittlungsthema schaue, ich empfinde das immer als sehr transaktionsorientiert. Ne? Also es geht darum, häufig eine Transaktion abzuwickeln und nicht sozusagen, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, lass uns doch auf den gesamten Kunden oder auch Immobilienlebenszyklus schauen, den der Kunde durchläuft. Und lass uns schauen, wie wir ihn auch langfristig an unser Haus gebunden bekommen, damit wir als lösungsorientierter Partner wahrgenommen werden und nicht als jemand, der mir gerade hier ein Produkt verkauft. Da ist ja bei euch jetzt Flexi ein Teil dieser Lösung. Kannst du uns da mal mitnehmen, was euch dazu bewogen hat und was auch Erkenntnisse sind aus jetzt mittlerweile auch einigen Jahren Flexi?
Ja, Flexi hat jetzt 3 Jahre inklusive der Anfangsphase jetzt hinter sich. Die Idee war damals sehr einfach, kam aus übrigens ohne unsere neue Struktur wäre die Idee gar nicht möglich gewesen. Das war jemand, der in der Filiale saß, täglich mit Kunden zu tun hatte und gemerkt hat, dass die junge Kunden es auch schwierig haben, den Immobilienwunsch zu erfüllen. Und aus dieser Idee ist ein Projekt entstanden, aus dem Projekt ist eine GmbH entstanden und mittlerweile 3 Jahre später ist ein totaler Erfolgsmodell. Warum Erfolgsmodell? Die finanziellen Zahlen sind übertroffen worden, das ist das Kleinste. Aber wenn man sieht, welche Kundentestimonials bei uns in unsere lokalen Zeitungen auftauchen, so positiv hätten wir es selber nicht mal als Werbung da schreiben können. Weil das Thema Immobilien und Wohnen für unsere Kunden enorm wichtig ist. Und wir ermöglichen es Menschen, A, viel Flexibilität zu haben und B, früher in die eigene Immobilie zu kommen und trotzdem später entscheiden zu dürfen. Und das ist eine Kombination, das bei ganz vielen jungen Menschen sehr, sehr gut ankommt. Mittlerweile haben wir auch den Zyklus komplett. Das heißt, eben viele Kunden haben angefangen, auch wieder die Immobilien zu kaufen. Das heißt, sie haben 2 bis 3 Jahre Probe gewohnt und kommen jetzt in die Kaufphase. Das heißt, auch den Bedenken, die wir am Anfang hatten, was passiert in 2 bis 3 Jahren oder 5 Jahren? Kaufen die Menschen es wirklich oder bleiben sie immer zur Miete? Können wir mittlerweile auch positiv beantworten.
Wie viele Menschen habt ihr jetzt in ihre Immobilie erstmal vermietet sozusagen? Ja. Ihr habt sie gekauft und dann vermietet?
Circa 130 aktuell.
Und wie sieht dann die Konvertierungsrate aus? Also vielleicht der ersten Kohorte, dann früh gestartet sind, die jetzt schon 3 Jahre Miete hinter sich haben?
Wir sind aktuell bei 30 Verkäufen von 130, also schon eine gute Quote nach 2,5, 3 Jahren und weitere circa 10 Gespräche, die geführt werden. Also einige davon werden in den nächsten Monaten auch abgeschlossen sein. Genau.
Das heißt aber ja auch, dass ihr eure Bilanzsumme sozusagen, ihr nehmt die Immobilien ja bei euch, ihr kauft sie und habt sie dementsprechend auch das Risiko der Immobilienbewertung. Wie geht ihr damit um? Und das Ganze muss ja auch mit Eigenkapital sicherlich unterlegt werden.
Relativ einfach. Wir haben von Bauträger Bestandshalter hin zu unserer Privatkunden 30.000 Immobilien auf die Bilanz. Die 130 Immobilien, ja, mit dem Risiko können wir umgehen, sage ich mal.
Okay.
Wir haben auch die Expertise, wir haben auf allen Seiten, sei es die Vermittlung, die Finanzierung, die Bewertung, auch die Abwicklung von Immobilien, haben wir tolle Experten sitzen. Das heißt, mit dem Risiko können wir besser umgehen als jeder anderen. Und vor allem die lokalen Risiken natürlich. Deshalb, da machen wir uns gar keine Sorgen.
Dann, du hast ja eben auch angesprochen, dass ihr auch einen Teilkauf ermöglicht. Ist das von Anfang an so mitgedacht gewesen oder ist das eine Evolution des Modells, um auch schrittweise den Interessenten, den Käufern und Mietern den Erwerb zu ermöglichen?
Das war von Anfang an mitgedacht. Das war auch etwas, was am Markt nicht so zu sehen war, weil eben das erfordert auch besondere Vertragskonstellationen. Das kann vielleicht außerhalb einer Sparkassen- und Volksbankwelt wahrscheinlich auch keiner so hinkriegen. Technisch ist dahinter irgendwie ein Sparkonto, der anders verzinst wird, mit einem notariellen Vertrag dahinter. Und also das Vertragswerk ist ziemlich komplex, aber war von Anfang an so gedacht, um deine Frage kurz zu beantworten.
Ja klar, ihr müsst ja im Prinzip direkt schon zu Beginn zum Notar dann auch, oder?
Richtig.
Und dadurch, weil ihr letztendlich den Kauf ja bei dem Mietvertrag schon mitdenken müsst, also gibt es ja mehrere Vertragsebenen, dann auch mit diesen Optionsrechten.
Genau.
Ja. Und wie viele Interessenten habt ihr damit auch ansprechen können?
Die Zahl habe ich nicht sofort parat.
Ja. Pack mal in die Shownotes.
Ja, packen in die Shownotes.
Ja, aber du würdest also mit der Sicht nach dreieinhalb Jahren sagst du auf jeden Fall eine positive Bilanz und
toller Erfolg sogar.
Also ihr seid ja auch dabei, das in weitere Regionen Deutschlands auch auszuräumen, wenn ich das richtig gesehen habe. Berlin und Oldenburg sind gestartet oder kurz davor zu starten.
Oldenburg sind wir schon sehr gut gestartet. Berlin haben wir versucht, da merken, dass eben unsere Stärken eben die lokale Kenntnisse der Immobilie. Da wollen wir auch irgendeinen Schrott kaufen, sondern nur die Immobilien, die auch langfristig werthaltig sind, uns noch in Berlin fehlen. Und deshalb auch im Sinne der Eigenwerbung an anderen Sparkassen oder gerne auch Volksbanken jetzt mitzuhören. Das ist ein tolles Geschäftsmodell. Wenn ihr mehr Informationen braucht, kommt gerne auf uns zu.
Okay, also das heißt, es gibt dann ein Partnermodell, indem ihr sozusagen euer Konzept einmal in andere Regionen mit einem lokalen, regionalen Partner dann auch ausrollt.
Mhm, auf jeden Fall. Und unser Partner kann dann wählen, wie tief er in die Wertschöpfungskette einsteigen will. Ob es dann nur die Finanzierung ist oder Finanzierung plus Eigenkapital ist oder Finanzierung plus Eigenkapital plus eine geteilte gesellschaftliche Struktur ist. Da sind wir für alle Optionen offen.
Das ist ein Startup, ja, Flexi sicherlich auch, ja, wo ihr auch bereit seid, letztendlich rein zu investieren. Wann ist es aus eurer Sicht denn auch so weit, dass ein Break-Even erreichbar ist oder schon erreicht wurde?
Auf Monatsbasis hat Flexi jetzt schon den Break-Even erreicht. Auf Jahresbasis wird es dieses Jahr, wenn alles noch bis Jahresende gut läuft, aber danach sieht es aus, der Fall sein, dass wir dann auf Jahresbasis schwarze Zahlen schreiben.
Ja, das ist ja dann auch wirklich eine tolle Entwicklung.
Im dritten Geschäftsjahr, das ist schon mal nicht schlecht. Dabei sei erwähnt, wir werden wahrscheinlich bewusst auch über Flexi in ein neues Modell investieren. Das wird auch total interessant sein. Ist noch nicht spruchreif, aber zwei Sätze darf ich vielleicht wandern.
Auf jeden Fall.
Das ein weiteres anderes Problem, das wir merken, ist umgekehrt. Nicht junge Menschen, die ein bisschen noch nicht ihre eigene Immobilie bekommen, sondern umgekehrt ältere Menschen, die bereits eine abbezahlte Immobilie haben und wo die Rente für die Lebensführung nicht ausreicht.
Also Richtung Teilverkauf, ja?
Lasst euch da überraschen. Wir arbeiten jetzt an die rechtliche Vertragskonstrukt und so weiter. Ja. Das wird aber auf jeden Fall anders sein als alles, was jetzt auf dem Markt ist. Da gibt es auf dem Markt sehr gute bis unseriöse Angebote, alles mögliche, Teilverkauf, Reverse Mortgage, also Umkehr, Hypothek und so weiter. Mhm. Wir wollen es wieder Sparkassen-like lösen und ein bisschen anders unsere Kunden mehr Flexibilität zu geben, auch unser Vertrauen dahinter zu packen, damit der Kunde auch ein gutes Gefühl hat. Ja, das wird wahrscheinlich in ein paar Monaten spruchreif sein.
Ja, das Thema Teilverkauf habe ich da tatsächlich auch schon ein paar Mal sehr intensiver mit beschäftigt, weil das ja im Grundsatz, ich finde den Gedanken total spannend, aber es ist halt häufig dann auch für die Interessenten eine teure Rechnung.
Ja, und das ist auch wieder wie bei klassischer Flexi auch deine Frage, wie gehen wir mit dem Risiko um? Wenn jemand mit dem Risiko umgehen kann, dann wir als Sparkasse. Weil eben wir so ein großes Immobilienportfolio haben. Das heißt, den Risikoaufschlag, die allermeisten Player dafür einfach brauchen, das sind dann, warum ist es teuer? Weil die allermeisten Menschen, die in diesem Umfeld unterwegs sind, können mit dem Risiko nicht umgehen. Was mache ich, wenn? Entweder im Falle von Flexi klassisch, der Kunde sagt, ich will nicht kaufen, Immobilie zurück, oder im Falle von Altersflexi, wir suchen noch einen guten Namen. Was passiert, wenn der Kunde früher ablebt oder deutlich länger lebt als in Durchschnittsannahmen geplant oder irgendwas anderes passiert, Pflegefall, alles Mögliche. Und wir können als Sparkasse mit dem Immobilienrisiko ganz anders umgehen als die allermeisten anderen.
Mhm. Nichtsdestotrotz, also ihr macht das als Sparkasse Bremen. Ich kenne auch Sparkassen, die sich bewusst dagegen entscheiden, solche Risiken einzugehen. Wie erlebst du das jetzt auch in der Zusammenarbeit mit anderen Sparkassen, die dieses unterschiedliche Bereitschaft auch vielleicht ein bisschen in kalkulierbares Risiko einzugehen?
Zu dem Thema habe ich nicht wirklich viel gesprochen mit anderen Sparkassen, deshalb kann ich das nicht wirklich beurteilen. Insgesamt ist es so, es muss sich wirtschaftlich rechnen. Die Frage ist meistens, welchen Zeitrahmen ich dahinter rechne, sodass es sich wirtschaftlich rechnet. Und wir sagen immer, unser Geschäftsmodell ist nicht Bank, sondern unser Geschäftsmodell ist Bremen. Mhm. Wir investieren in die Stadt Bremen und da haben wir eher eine längerfristige Perspektive. Und dann ist man bereit, ein paar Investitionen anzugehen, die man mit einer kurzfristigeren Perspektive nicht machen würde.
Mhm. Du hast auch mal gesagt, der größte Konkurrent ist nicht eine andere Bank, sondern ist tatsächlich Apple. Siehst du das nach wie vor so?
Ja, oder Google oder, also, aber ungefähr in dem Bereich. Warum ist es so? Was wir merken, ist, dass wir, und das ist die große Stärke, die wir hatten und glauben immer noch zu haben, ist die Kundenschnittstelle. Aber genau die Schnittstelle verlieren wir langsam. Das erfolgreichste Finanzprodukt der letzten 30 Jahre in Deutschland, in Europa, weltweit wahrscheinlich war Apple Pay. Das zweit erfolgreichste Finanzprodukt der letzten 30 Jahre war PayPal. Das ist relativ einfach, da wir heute bei dem Thema Immobilie sind. Wie findet eine Immobilie-Wertkette statt? Wenn der Kunde einen Immobilienfinanzierungswunsch hat, vor 20 Jahren war es einfach. Er ist in seine Sparkasse vielleicht reinmarschiert, hat einen Termin geben lassen, hat Unterlagen mitgebracht, hat sich zweimal beraten lassen und hat dann unterschrieben. Da war die Welt noch in Ordnung. Heute ist es so, die Kundenreise fängt auf einem Apple-Gerät an, auf eine Google-Suchmaschine, mittlerweile KI-Suchmaschinen, landet sehr schnell bei ImmoScout. Wenn es um die Immobilie geht, wenn es um die Finanzierung geht, dann ist der nächste Schritt wieder auf Apple oder Microsoft, auf eine Google-Suchmaschine, landet sehr schnell bei den, ich sag mal, bei den Vermittlerplattformen, dann oder über Vermittler zu den Vermittlerplattformen. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glück darf ich als Sparkasse die Finanzierung dann doch auf die eigene Bilanz nehmen. Und das ist dann aber eine Preisfrage sehr oft. Die Kundenschnittstelle ist mindestens 5 bis 7 Mal vorher angefasst worden. Das heißt, eben diese starke Kundenbindung und das Vertrauen der Kunden, worauf wir unser Erfolg seit 200 Jahren basieren, ist immer mehr gefährdet. Und das war auch die Basis der Aussage, unsere echte Konkurrenz ist letztendlich Apple.
Mhm. Jetzt habt ihr ja natürlich auch einen unglaublichen Datenschatz. Das war dann wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ihr euch dazu entschieden habt, dass ihr euch auch als Finanzierungsinstitut für andere Banken öffnet und auch Konditionen aller Marktplayer oder der meisten Marktplayer dann eben auch mit anbietet. Ist das richtig?
Das stimmt.
Und Welches Feedback bekommt ihr dazu? Was erlebt ihr?
Gemischt. Also wir sind da nicht sehr erfolgreich, und zwar nicht aus Kundensicht, sondern weil wir uns selber sehr schwer tun, in unseren Teams einen Wettbewerber anzubieten. Und dazu gehört natürlich auch ein bisschen Stolz und auch das Glaube, dass das eigene Produkt natürlich das Beste ist. Letztendlich entscheidet das der Kunde, und sehr oft ist der Preis der entscheidende Faktor. Und preislich können wir nicht immer mithalten. Das heißt, aktuell verlieren wir schon ein Geschäft, das wir mindestens sonst als A, Provisionsgeschäft, aber B, wichtiger als Relationship, Beziehungsanker für Kunden halten können. Mhm. Ja, also dort, wo wir es machen, haben wir das positive Erlebnis, dass Kunden sehr dankbar sind und sich dennoch bewusst für die Sparkassenfinanzierung entscheiden, aus gutem Grunde, weil sie sagen, ich kaufe wahrscheinlich ein bis maximal zweimal im Leben eine Immobilie. Ich will jemanden haben, den ich vertraue, jemanden haben, der auch vor Ort ist. Und das ist meistens die Sparkasse. Das heißt, die Kunden, wo wir es ansprechen, selbst wenn wir leicht teuer sind, sind die Kunden dankbar und machen die Finanzierung trotzdem bei uns.
Ja. Weil sie einfach auch wertschätzen, die Beziehung, die langjährige Beziehung, die es zur Sparkasse gibt.
Auf jeden Fall, um das Vertrauen.
Ihr habt ja neben Flexi und neben der Öffnung bei den Finanzierungskonditionen auch ein weiteres Startup oder Inkubator ist das, glaube ich, eher mit dem Übersee-Hub. Mhm. Kannst du uns da noch was zu erzählen, was da die Idee hinter ist und ja, die Ergebnisse?
Die Übersee-Hub. Also hat den Hub-Charakter, also ist quasi ein Inkubator für wilde Ideen. Die haben über die letzten 5 Jahre ganz viele tolle Sachen auf den Markt gebracht. Die erste Idee, das war damals Money, das war ein BFM, also Boston Financial Manager, Multibankkonten anbinden und die Software analysiert, wofür du dein Geld ausgibst und machst Vorschläge, wo du es besser machen kannst. Wir waren mit dem Übersee-Hub die ersten am Markt, die eine vollautomatisierte Baufinanzierungsrechnung angeboten haben. Das war zu einem Zeitpunkt, wo es mittlerweile ist ganz normal. Es war damals schon was Neues, wo basiert auf deinen Bankkontobewegungen, also nicht Pauschalrechnungen, sondern echte Bankdaten, eine Baufinanzierungssumme ausgerechnet wurde. Dann haben sie einiges entwickelt in Richtung Modernisierung, Sanierung, also als der mittlerweile nicht mehr so aktuelle die Idee von Herrn Habeck kam, ab jetzt nur noch Wärmepumpen, hat relativ schnell einen Modernisierungsrechner auf den Markt gebracht. Mittlerweile gibt es auch natürlich ganz viele am Markt, inklusive zwei aus der Sparkassenfinanzgruppe. Aktuell arbeiten sie auch an ein paar richtig interessante Themen. Also die Idee ist immer, ganz viele den ausprobieren, 90% davon wieder wegwerfen und 10% weiterentwickeln.
Ja, und immer mit der Idee, letztendlich Lösungen für eure Kunden zu entwickeln, die erstmal für euch als Sparkasse Bremen attraktiv sind, aber auch dann möglicherweise auch woanders ausrollbar sind. Du hast gerade über Analyse der Datentransaktionen gesprochen. Ihr habt natürlich mit euren Girokonten auch einen unglaublichen Datenschatz. Ich weiß nicht, wie viele Girokonten habt ihr in Bremen?
400.000.
Was ist euer Marktanteil damit ungefähr?
Also Girokonten-Marktanteil sind die 47%.
Okay. Also das heißt, das ist ja ein unglaublicher Schatz auch, wo man auch basierend auf Data Analytics vielleicht den einen oder anderen das Signal bekommt, das könnte was Interessantes sein, zum Beispiel rund um das Thema Immobilie mit Angeboten, da auch den richtigen Zeitpunkt zu treffen und die richtige Ansprache zu wählen. Seid ihr da aktiv, die Daten, Schatz zu analysieren und langsam für euch zu heben?
Teilweise. Wir sind nicht gut dran. Warum? Es ist ein mehrschichtiges Thema. Ganz vorne dabei steht das Thema Datenanalyse, um gute Lösungen für Kunden zu finden, ist in Deutschland generell negativ belegt. Das ist vielleicht auch nicht so extrem, wie in Google es macht, wo wirklich die Kundendaten dann extern verkauft werden. Aber selbst Analyse der Kundendaten, um herauszufinden, wie ich meinen Kunden besser bedienen kann, ist ein bisschen negativer in Deutschland gesehen als woanders vielleicht. jetzt wertneutral gesprochen. Das Zweite ist, das führt dazu, dass wir intern mindsetmäßig auch genauso unterwegs sind, aber als vorsichtiger, konservativer Banker natürlich noch extremer. Das heißt, selbst die Sachen, die wir rechtlich dürften und selbstverständlich mit Einwilligung der Kunden dürften, da tun wir uns auch sehr schwer damit. Einfach Daten zu nutzen, um herauszufinden, wer ist mein Kunde, was sind die Bedürfnisse des Kunden und wie kann ich diese Bedürfnisse am besten erledigen. Dazu kommt, unser Kernbanksystem ist wie bei allen anderen Sparkassen auch bei der Finanzinformatik. Und in den letzten 2-3 Jahren ist da sehr viel passiert, was Data Analytics angeht. Aber das ist natürlich noch nicht so weit, das ist noch nicht State of the Art, was ich mit den Daten machen kann. Das heißt, da werden wir immer besser. Da gibt es auch dieses Jahr tolle Neuigkeiten, die auf den Markt kommen, die unsere Berater dann natürlich auch nutzen. Aber da geht auf jeden Fall viel, viel mehr. Mhm. Wir haben angefangen, den kleineren Kreis auch auf unsere eigenen Transaktionsdaten basiert, Use Cases zu schreiben, aber die sind wegen der ersten 3 genannten Runden eher limitiert. Können wir technisch viel mehr machen, auch rechtlich viel mehr machen, als wir aktuell in der Lage sind zu tun.
Aber ist das für euch perspektivisch auch ein Handlungsfeld, wo ihr sagt, wir wollen da tiefer reingehen?
Auf jeden Fall, unbedingt. Es gibt auch keinen Weg vorbei, weil großer Konkurrent ist Google und Apple und deren Geschäftsmodell funktioniert nur über Daten. Die Produktlebenszyklen werden immer kürzer. Da spielen auch Daten eine große Rolle. Ich muss viel schneller herausfinden, was meine Kunden bewegt, welche neue Modelle, Wettbewerber gibt es am Markt, was kommt bei den Kunden gut an oder nicht gut an. Aber auch das Leben meiner Kunden entwickelt sich auch immer schneller. Das heißt, ich muss auch, also die traditionellen Lebensmodelle sind auch nicht mehr immer aktuell. Das heißt, ich muss auch immer mehr Daten analysieren können, um zu sagen, was braucht mein Kunde eigentlich. Mhm. Das heißt, es gibt gar keinen Weg vorbei. Wie schnell wir uns auf den Weg machen können, das werden wir sehen.
Ja, also man muss ja auch gar nicht die komplizierten Dinge immer auch durchdenken. Also es gibt ja auch ganz naheliegende, einfache Themen, also wie eine auslaufende Baufinanzierung, ja, dass man da auch zur richtigen Zeit zur Stelle ist und das frühzeitig bei den Kunden adressiert und nicht dann irgendwann überrascht ist, dass da was ausläuft. Nutzt ihr solche Signale auch schon?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da sind wir dankbar auch für die mittlerweile immer bessere, immer mehr Angebote, die von der Sparkassenfinanzgruppe kommen. Da haben wir in den letzten 2-3 Jahren einen sehr starken Fokus drauf gelegt und da kommen auch gute Sachen leider raus. Ja.
Wir haben ja eben über ein paar Startups und Initiativen von euch als Sparkasse Bremen gesprochen. Du hast jetzt auch die Sparkassenfinanzgruppe angesprochen. Wann macht ihr was als Sparkasse? Wann startet ihr einen eigenen Ballon? Und wann, wo setzt ihr auf das, was aus der SFG kommt?
Ja, da haben wir in den letzten Jahren eine relativ klare Strategie entwickelt. Und zwar die berühmten 80-20-Strategie. Und zwar bei 80% der Themen glauben wir fest daran, dass die Sparkassenfinanzgruppe tolle Angebote hat. Und es sich gar nicht lohnen würde, für irgendeine Sparkasse selber was zu machen. Und es ist auch ein bisschen anders als unsere eigene Vergangenheit. Wir waren in der Vergangenheit sehr individuell unterwegs, sind mittlerweile einer der Sparkassen, die in diesem 80% mindestens sehr, sehr weit mit der Standardisierung sind. Das gibt uns die Freiheit, schafft uns die Ressourcen, um die restlichen 20% anders angehen zu können. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen Sparkassen. Dort, wo wir wissen, dass es kein Fokusthema für die Gruppe ist. Oder dort, wo wir wissen, aufgrund Budgetthemen oder politischen Themen oder was auch immer, die Gruppe aktuell nicht in der Lage ist, ein marktgerechtes Angebot zu schaffen. Da gehen wir dann gerne selber rein. Mhm. Oder komplett neue Themen, die gar nicht auf dem Radarschirm sind. Zum Beispiel Flexi oder so. Ja. Da gehen wir selber dann rein.
Es gibt ja das große Projekt RODI in der Sparkassenfinanzgruppe. Wie ist dein Blick auf dieses Projekt?
Ich war am Anfang sehr skeptisch. Mittlerweile finde ich das Projekt richtig gut. Rudi schafft es, dass wir einfach ein Angebot haben, das zeitgemäß ist. Wir werden durch Rudi, da gibt es unterschiedliche Meinungen, was das Ergebnis sein soll. Wenn das Ziel ist, einen Immobilien-Scout abzuschaffen oder zu ersetzen, wird es wahrscheinlich nicht gelingen. Wenn es darum geht, dass wir mehr Kunden für uns begeistern können und die Marktanteilsverluste, die wir in den letzten Jahren hatten, aufhalten können, das ist sehr gut möglich. Rudi hat auch Fahrt genommen, hat jetzt auch die letzten Jahre immer mehr tolle Angebote auf den Markt gebracht. Es sind für dieses Jahr und nächstes Jahr auch richtig tolle Sachen geplant. Deshalb bin ich richtig gespannt, was da rauskommt. Vor allem, Rudi hat den Vorteil, alles, was aus Rudi kommt, ist mit allem anderen integriert, in mein Kernbanksystem integriert. Selbst wenn ich eine leicht bessere Einzellösung habe, die nicht integriert ist, habe ich dann im Schnitt ein schlechtes Ergebnis wahrscheinlich.
Ja. Auch sowas wie das integrierte Anfragemanagement ist sicherlich ja auch
zum Beispiel
ein sehr, sehr attraktiver Weg, um an den Sparkassenmitarbeiter bestimmte Impulse zu setzen und das auch automatisiert zu machen, auch den Kunden dann auch schneller zu erreichen. Habt ihr das auch schon im Einsatz?
Ja, haben wir und finden es auch toll.
Gibt es da schon auch im Immobilienkontext Erkenntnisse?
Noch nicht. Der Teil wird im großen Stil erst später ausgerollt. Erstmal geht es um die, ich sag mal, um die eher vielleicht ein bisschen einfachere Produkte. Da gibt es aber auch ganz viel Power und ganz viele Ressourcen und Investments, die dahinter stecken. Das heißt, ich bin da ziemlich sicher, dass das Ding immer besser wird. Letztendlich geht es darum, dass wir eben durch die ganz, ganz tolle Information, die wir über Kunden haben, und dazu wieder deine Frage wegen der Data Analytics. Wir haben als Sparkassenfinanzgruppe natürlich 100-mal so viele Daten wie die Sparkasse Bremen alleine. Weil die Kunden in Bremen sind wahrscheinlich nicht ganz anders als die Kunden in Leipzig oder Magdeburg oder wo auch immer. Das heißt, als Gruppe haben wir deutlich mehr Daten zur Verfügung und dadurch können wir deutlich bessere Analysen fahren als wir alleine. Ja. Insofern macht das Modell in sich schon sehr viel Sinn.
Ja. Dann würde ich gerne noch mit dir einen Blick in die Zukunft werfen.
Ja. Gerne.
Was sind denn aus deiner Sicht Entwicklungen, wo ihr beginnen müsst, euch miteinander auseinanderzusetzen und fit für die Zukunft zu machen?
Das allgegenwärtige Thema ist natürlich KI. Wir haben wir bei der Sparkasse Bremen, aber auch wir als Sparkasse Finanzgruppe einige Initiativen gestartet. Die reichen aber hinten und vorne nicht aus. Einfach um ein paar Größenordnungsbeispiele zu nennen, ein Microsoft oder Google, das sind natürlich nicht die Konkurrenten, die investieren wahrscheinlich 80 bis 100 Milliarden im Jahr für KI-Themen. Selbst Banken mittlerweile, amerikanische Banken vor allem oder auch chinesische, deren jährliche Investitionen in KI ist eher im Milliardenbereich schon. Also JP Morgan war, also das ist von der Größe her vergleichbar mit der Sparkassenfinanzgruppe in Summe. Die hatten vor einigen Wochen sehr publikumswirksam gesagt, sie investieren 2 Milliarden Dollar im Jahr für KI-Themen. Und KI ist kein IT-Thema mehr, sondern ist direkt an den CEO, also an den Chef angedockt. Davon sind wir noch ein bisschen weiter entfernt. Wir tun uns auch gruppenmäßig ein bisschen schwer mit der Frage, wie wichtig und zukunftsweisend KI sein wird. Und demzufolge ist auch die Investitionsbereitschaft immer mehr, aber wahrscheinlich noch nicht dort, wo es sein muss.
Mhm.
Sonst ganz viele Themen, die teilweise KI-getrieben, aber auch sonst auf uns zukommen. Wenn wir uns die Megatrends angucken, die die Welt bewegen, sind es immer mehr Themen, wo es um die Individualisierung geht. Sei es Gesundheit, sei es Angebote, die von Mode bis hin zu Lebensstil, Lebensmittel, alles Mögliche. Und das wird auch an die Finanzindustrie nicht vorbeigehen. Das heißt, wie schaffe ich mit einem sehr effizienten Kostenstruktur, wo die Prozesse dahinter super standardisiert sind, trotzdem ein maßgeschneidertes Angebot für unsere Kunden zu schaffen. Und das ist eine Herausforderung, die uns in den nächsten Jahren begegnen wird.
Und also was ich auch ganz spannend finde, ihr habt ja Stadtteilfilialen, nennt ihr das ja. Also dann auch eben auch den Kontakt quasi in das Viertel herein auch sicherzustellen. Welche Rolle spielt denn die Filiale dann in der Zukunft überhaupt noch?
Die Stadtteilfiliale ist eine der Antworten auf die Frage vor 5 Jahren gewesen. Heute mag sie vielleicht anders ausfallen, dazu gleich noch ein bisschen was. Das war damals eine Zeit, wo viele Bankfilialen zugemacht wurden. Das war auch eine Zeit, wo der Trend immer mehr zu Neobanken, Neobroker, Neo was auch immer ging. Und da haben wir uns die Frage gestellt, was ist die Zukunft unserer Filialen? Weil das ist für die Privatkunden mindestens der Touchpoint, wo wir am meisten Kontaktpunkte mit unseren Kunden haben und auch der Unterscheidungsmerkmal. Auch wenn unser Online-Banking gut bis sehr gut ist, das ist irgendwann mal ein Must-Have und kein Unterscheidungsmerkmal mehr. Oder heute schon. Und da haben wir unsere Stadtteilfilialen konzipiert als ein Ort der Begegnungen. Das ist die nicht nur Filiale, sondern der Standort, wo Menschen zusammenkommen. Und zwar nicht nur, um Bankgeschäft zu erledigen, sondern vor allem nach der Corona-Zeit auch ein bisschen mehr soziale Kontakte zu haben. Da finden Veranstaltungen statt, neben dem Bankgeschäft. Das können Reiseveranstalter sein, eine Weinverkostung sein, aber auch Altersvorsorge oder Versicherungen oder eher bankrelevante Themen. Das Hauptthema ist, dass wir eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, wo Menschen gerne hingehen, wo wir Menschen zusammenbringen, wieder das Netzwerkthema oder das, wie schaffen wir Verbindungen, die ohne uns nicht zustande gekommen wären. Da bringen wir den Weinhändler oder den Reiseveranstalter mit unseren Privatkunden zusammen, natürlich. In dem KI-Zeitalter müssen wir es nochmal so überlegen. Da sind wir noch nicht so weit mit unseren Gedanken. Die Gefahr ist natürlich, das ist heute schon so, für viele Produkte kann die KI noch nicht gesetzlich erlaubt, aber rein technologisch kann die KI heute schon besser beraten als der Durchschnittsberater, egal welcher Bank. Und wenn der Zeitpunkt soweit ist, dass das gesetzlich auch geht und regulatorisch machbar ist und so weiter und so fort, wie lange dauert es, bis das auch im großen Stil gemacht wird? Das heißt, die Frage wird sehr schnell, in den nächsten 2 bis 3 Jahren, schätze ich mal, präsent sein. Was ist überhaupt die Zukunft der Beratung? Wir glauben weiterhin sehr stark, es gibt eine Zukunft. Und zwar, das ist basiert auf Vertrauen. Bis der Zeitpunkt angekommen ist, wo die Menschen anderen Menschen nicht brauchen für größere Lebensentscheidungen, wir glauben, das dauert noch ein bisschen. Das darf nicht aber die Grundannahme sein. Selbst diese Annahme müssen wir ständig in Frage stellen. Und parallel ein Modell schaffen, wo wir das eine tun können, ohne das andere zu lassen. Das heißt, wir sind technologisch so weit, dass wir die Kunden mitnehmen können, die die Beratung nicht mehr brauchen. Ich brauche persönlich keine Beratung mehr, weder für Wertpapiere noch für Immobilien noch für was anderes, weil ich mich auch auskenne und davon gibt es immer mehr, vor allem mit der KI-Unterstützung, die es jeden Tag mehr gibt. Und das andere ist, die Kunden wollen wir natürlich nicht zurücklassen, das ist unser Auftrag als Sparkasse, die eben die menschliche Unterstützung weiterhin brauchen. Und die richtige Balance zwischen beiden zu finden, das wird unsere Herausforderung der Zukunft sein.
Und dann stellt sich in der Tat ja auch die Frage, wie sieht dann so ein Filialkonzept für die Zukunft aus?
Ja, wissen wir noch nicht. Fragen mich in 3 Jahren.
Und im Hinblick auf den Kontakt zu jetzt der angehenden Generation, die jetzt nachkommt, also das ist die 50. Folge übrigens. Ja, ich hatte meinem Sohn versprochen, er darf eine Frage stellen und seine Frage aus der neuen Generation ist natürlich, welche Überlegungen gibt es, den Kontakt zur jungen Generation halten zu können?
Ja, ganz viele. Ich fange an ausnahmsweise mit der internen Sicht. Wir haben in den letzten Jahren wieder viel mehr Auszubildende eingestellt als in den Jahren zuvor. Auch bewusst, selbstverständlich demografischer Wandel, wir wollen dagegen treten, aber viel wichtiger ist, dass wir als Team Sparkasse ein besseres Verständnis haben für jüngere Kunden. Und das geht dadurch, dass eben diese jungen Menschen auch bei uns arbeiten. Die bringen auch eine andere Sichtweise mit. Das sind Digital Natives, die mit Apps groß geworden sind, die auch mit digitalen Themen, mit KI-Modellen ganz anders umgehen. Und der nächste Schritt ist, wie können wir die Bedürfnisse unserer neuen Kunden besser verstehen? Dafür müssen wir viel mehr mit denen in Kontakt kommen. Natürlich über digitale Kanäle. Da sind wir gerade dabei, unsere Social Media Präsenz aufzubauen. Oder auch andere Kundenfeedback-Modelle zu bauen. Das alte Modell mit einmal im Jahr eine große Fragebogen rausschicken, funktioniert immer noch ganz gut. In 3 Jahren? Fragezeichen. Dann gibt es natürlich Angebote wie Flexi oder auch Sackfeld-Invest, darüber haben wir heute nicht gesprochen. Das ist ein Blockchain-basierter Immobilieninvestment-Plattform, wo wir die technologische Schritte schaffen wollen, die auch uns attraktiv machen können für junge Menschen. Letztendlich das Wichtigste ist, schaffen wir es, uns relevant zu machen oder relevant zu bleiben für die jungen Menschen? Und das ist ein Fragezeichen, da haben wir noch keine ganz klaren Antworten. Wir arbeiten ständig und jeden Tag dran. Ob wir erfolgreich sind, werden wir sehen.
Also spannende Fragen, ja. Du hast gerade Sachwert in Invest kurz angesprochen. Kannst du vielleicht noch zwei, drei Sätze dazu sagen, was dahinter steckt?
Vielleicht noch ein Satz davor. Das hatte ich bei einer anderen Frage gesagt. Wir wollen zu jedem Lebenszeitpunkt der Kunden das richtige Angebot haben. So eine Art Lebenszyklus-Gedanke, was das Thema Wohnen und Leben angeht. Dazu gehört auch jeweils die Kontakte zu Handwerkern. Nicht nur Immobilien anbieten, sondern auch Vermietungsthemen unterstützen, Hausverwaltung und so weiter. Eine der Themen war auch Menschen, die in Immobilien investieren möchten, aber nicht eine ganze Immobilie kaufen wollen, weil dazu gehört auch von 60 oder 100.000 Euro Eigenkapital. Den ermöglichen wir über Sackett Invest ab einem Betrag von 500 Euro in Anteilen von Immobilien zu investieren. Das basiert auf die Blockchain-Technologie. Das Modell war am Anfang sehr stark immobilienorientiert mit einem tollen sozialen Gedanken dahinter. Die ersten Objekte waren ein Sozialwohnbau und ein Kita. Das heißt, du kannst nicht nur in Immobilien investieren und eine sehr gute Rendite erzielen, sondern auch für deine Nachbarschaft was tun. Und den Gedanken haben wir jetzt auch ein bisschen weiterentwickelt. Da geht es um das Thema energetischer Wandel. Das heißt, wir sind aktuell auch bei Windparks und Solarparks unterwegs. Das heißt, du kannst dann in Windparks und Solarparks investieren, eine gute Rendite dabei erzielen und was Gutes für die Umwelt tun. Das heißt, ohne auf die Rendite zu verzichten, tust du auch was Gutes. Und das ist ein Gedanke, der sehr, sehr unsere DNA widerspiegelt als Sparkasse. Wir machen was für die Gesellschaft, wir machen was Soziales und trotzdem finanziell Solides.
Ja, also im Sinne von einer Fondslösung, ja.
Ist kein Fonds, sondern das sind einzelne Immobilien, die über eine Anleihenstruktur dann über eine Blockchain dann ermittelt werden. Und die Kunden können ab, wie gesagt, ab 500 Euro dann eben diese Anleihenanteile dann kaufen.
Ja. Wie wird das angenommen?
Sehr gut, sehr gut. Sachwert ist aktuell in Gesprächen mit vielen, vielen Sparkassen, um das auch auszurollen. Ich glaube, da ist die interne Kapazität eher der Bottleneck aktuell. Was wir da auch sehen, ist eine sehr starke Spaltung, kann man sagen, der Kundschaft. Es gibt manche Kunden, die mit dem Thema überhaupt nicht anfangen können. Und das ist ein Großteil. Aber es ist ein kleiner Anteil der Kunden, die immer wieder investieren. Das heißt, die Wiederholungsrate ist sehr hoch von Projekt zu Projekt. Die Kunden, die in einem Projekt investiert haben, investieren mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch im Nachfolgeprojekt. Und das zeigt uns auch, dass es ein Produkt, das für manche Kunden das Bedürfnis auch gut trifft, aber wahrscheinlich kein Massenprodukt für alle Kunden ist.
Ja. Das heißt, wie groß ist denn ungefähr das Volumen,
bin ich jetzt sofort überfragt, ja, weil das sich dynamisch weiterentwickelt.
Ja.
Die sind aktuell in ganz vielen Projektgesprächen.
Ja. Okay, gut. Brancha, ich glaube, wir sind am Ende unseres Podcasts angekommen. Habe ich noch was vergessen?
Nein, aber ich will nur einen Appell loslassen, wenn ich darf.
Auf jeden Fall.
Das ist wie immer an alle Zuhörer, vor allem alle, die aus der Immobilien- oder aus der Bankenbranche sind. Hört auf eure Kunden zu. Wir haben ein Geschäftsmodell gehabt, wo wir jahrzehntelang sehr, sehr viel gutes Geld verdient haben. Uns ging es gut. Uns geht es immer noch viel zu gut. Wenn wir nicht auf die Signale der Zukunft hören, könnte es dann plötzlich anders kommen. Wir wollen vielleicht als Branche, aber auf jeden Fall als einzelne Sparkassen, Volksbanken, Banken vermeiden, dass uns das passiert, was einem Kaufhof oder BlackBerry oder Nokia oder die Beispiele sind bekannt, uns das nicht passiert. Dafür ist es ganz wichtig, auf unsere Kunden zuzuhören, auf deren Bedürfnisse zu reagieren und bereit sein, uns selber neu zu erfinden.
Dem ist doch nichts hinzuzufügen, Pranja. Toller Appell für Kundenzentrierung und dafür relevant zu bleiben mit dieser Kundenzentrierung und sich ständig auch neu zu erfinden. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht, mit dir über Digitalisierung, Immobilien, Organisationen, die auch dafür angepasst werden müssen, zu sprechen. Herzlichen Dank an dich, Pranja. Herzlichen Dank an euch, liebe Hörer. Und 50. Folge, von daher auch, das nehme ich auch als Auftrag, das ganze Thema Digitalisierung und Immobilien auch in den nächsten 50 Folgen dann noch weiter zu denken. Und bis in 2 Wochen, auch dann wird es wieder um Digitalisierung und Immobilien gehen. Freut euch schon auf die nächste Folge. Macht's gut.
Vielen Dank.
Tschüss.
Neue Folgen von Immokaiser, dem Podcast für erfolgreiche Immobilienmakler, hört ihr immer alle 2 Wochen dienstags. Um keine Folge zu verpassen, folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke.